Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
30 Jahre Mauerfall ziehen sich auch heute durch unser Gespräch. Und ich finde ganz schön in dieser Woche, wie sich so verschiedene Bezüge ergeben zwischen unseren Gästen, die wir in dieser morgendlichen Stunde hier haben. Heute ist es die Brandenburger Pfarrerin Beate Wolf. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was für ein Bild von der Polizei hatten Sie damals in der DDR? Und wie sehen Sie die Polizei heute?
Es gab ja im Prinzip zwei bewaffnete Organe, die für uns zuständig waren. Das eine waren die Staatssicherheit und das andere war die Polizei. Und ich glaube, ich kann mein Bild von der Polizei am besten mit einer Geschichte verdeutlichen. Wir waren verhaftet, bitte fragen Sie mich nicht, wann das gewesen ist. Irgendwann 1988, 89. Und diesmal ist es wirklich dumm gelaufen. Vier Männer in Zivil hatten brutal meinen Mann angerempelt. Ich habe rot gesehen, bin irgendeinem Mann auf den Rücken gesprungen. Und die nächste Erinnerung ist, dass ich an meinen damals noch langen Haaren durch die Straße geschleift werde und relativ verletzt in einem Polizeigewahrsam komme.
In Ost-Berlin?
Nein, in Leipzig, wo ich studiert habe. Das war in Leipzig, wo ich studiert habe. Das war eine blöde Sache, weil ich war auch im Gesicht verletzt und wusste, diesmal komme ich nicht einfach so davon. Wenn ich mit der Verletzung nämlich irgendwo an die Presse gehe, an die Westpresse, dann gibt es Ärger. Die werden mich da behalten. Ich hatte richtig Angst und sitze einem Polizisten gegenüber. Und der blubbert mich an, warum ich das getan hätte. Und ich sagte, übrigens ziemlich ehrlich, weil es nicht ihre Leute waren, weil es nicht die Uniformierten waren. Hätten die Uniform getragen, hätte ich das nicht gemacht. Das muss den so beeindruckt haben, dass der rausging, mich eine Stunde sitzen ließ und dann seufzend zurückkam. Ich musste irgendwas unterschreiben, dass ich das alles nie wieder tue, das habe ich jedes Mal gemacht, und mich dann entlassen hat. Polizei war für mich von jeher eine Zivilorganisation, komischerweise, während Stasi das nicht war. Jeder Staat braucht eine Polizei. Die DDR-Polizei war natürlich indoktriniert, wie das nun mal Diktaturen so machen. Aber ohne eine Polizei geht's nicht. Ich habe immer einen Respekt vor der Polizei gehabt.
Und heute sind Sie selbst Polizeipfarrerin, Seelsorgerin. Darüber werden wir noch sprechen in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Schon mit 15 war Beate Wolf in der DDR im politischen Widerstand, ist eben viele Male festgenommen, verhört und zu Geldstrafen verurteilt worden. Später dann ja die Berufung als Pfarrerin und Polizeiseelsorgerin. Beate Wolf ist Jahrgang 1965, aufgewachsen in Berlin-Prenzlauer Berg in der Hufelandstraße, die mal als die Königin der Straßen beschrieben worden ist. Heute ist sie vor allem ein Symbol der Gentrifizierung. Joachim Gauck hat über diese Straße geschrieben: Die Straße ist schöner als erwartet, aber auch fremder. Sie liegt im alten Osten, doch der ist aus ihr gewichen. Frau Wolf, welche Erinnerungen haben Sie an die Hufelandstraße Ihrer Kindheit und Jugend?
Also das hat er ja wirklich schön ausgedrückt. Genau das ist es. Die Hufelandstraße ist eine graue Straße gewesen. In meiner Erinnerung ziehen wir durch die Hinterhöfe. Wir sehen diesen bröselnden Charme, diese Figuren, die Fresken. Wir können damit wenig anfangen. Wir ahnten, dass hier eine große Schönheit war, aber für uns galt eigentlich nur das Überleben. In einem Hinterhof stand ein Kirschbaum mit Kirschen. Das ist so eine Erinnerung. Und dann wollte ich das mal meinen beiden Söhnen zeigen. Und siehe da, genau das, was sie gerade gesagt haben, die gibt es nicht mehr, diese Straße. Der ganze Charme ist wieder hergestellt. Das ist alles ein Reichenviertel. Und die Jungs sagten, Mom, hier bist du groß geworden. Und ich sagte, nein, hier bin ich nicht groß geworden.
Naja, heute ist es aber auch ein zweifelhafter Charme, ne?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich da nicht lebe. Ich kann es wirklich nicht beurteilen.
In der DDR war es üblich, dass beide Eltern gearbeitet haben. Was haben Ihre gemacht?
Mein Vater ist Oberstoffizier der Staatssicherheit gewesen. Er hat früher beim Zoll gearbeitet, bei der Polizei, und die haben ihn abgeworben. Mein Vater war schwer zuckerkrank und die Zuckerkrankheit hat sich dann während seiner Tätigkeit bei der Stasi noch verstärkt. Er hat unter vielen Dingen sehr gelitten, war aber ein sehr staatstreuer Mann, der nie darüber geredet hat und am Ende daran kaputt gegangen ist. Meine Mutter arbeitete im Berliner Verlag als Schriftsetzerin, eine der ersten, die mit Computer arbeitete, hatte ihr 5 Kinder großgezogen und ist auch daran zerbrochen, glaube ich. Also es ging ihr nicht so gut.
5 Kinder, also Sie hatten 4 ältere Brüder. Sind Sie von denen eher beschützt worden oder haben Sie früh gelernt, wie man sich wehren muss?
Früher sind die Kinder, glaube ich, sowieso viel früher aus dem Haus gegangen. Nein, ich war allein. Ich war das einzige Mädchen, ich war sehr geliebt von meinem Vater und habe zumindest von meinen Brüdern gelernt, wie man sich wehrt. Vor allem auch gegen Übergriffe, auch gegen sexuelle Übergriffe. Da bin ich meinen Brüdern bis heute sehr, sehr dankbar, denn das war ein großes Problem. Nebenbei war der Friedrichshain und das war ein Ort, wo es ständig Übergriffe gegeben hat und Vergewaltigungen. Und wir als Mädchen wurden erzogen, sich zu wehren und nicht sich wegzuducken und zu weinen, sondern zuzutreten, zuzubeißen und was man eben alles so tut, um so einen Verbrecher denn abzuhalten.
Finde ich ganz schön krass, die Vorstellung. Heute ist das für mich so eine idyllische Vorstellung der Friedrichshain. Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, Sie seien da nie ohne Messer hingegangen.
So ist es gewesen. Das lag aber weniger an diesen Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen. Wir waren wirklich auch kleine Banden gewesen. Das war so Anfang der 70er Jahre. Da gab es so verschiedene Gruppen. Ich war in so einer gemischten Gruppe, das war eher selten, wo Mädchen und Jungs zusammen ihre Revierkämpfe führten. Wir haben so Übungen gemacht, wer klettert am höchsten auf dem Baum. Eine traumatisierende Übung war, außen am Fenster entlang zu klettern, im zweiten Stock an einem Hinterhof. Noch heute, wenn ich daran denke, dann werden meine Knie feucht.
So wie S-Bahn surfen.
Ja, so ungefähr, das haben wir gemacht. Und das war jetzt ja nicht mal irgendwie eine Probe, das waren einfach so Übungen gewesen. Ich glaube, Gewalt war in meiner Kindheit so normal, dass wir es gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Viele in meinem Alter, mit denen ich darüber spreche, die werden erst dann aufmerksam, wenn ich das so beim Namen nenne und sagen, aber das war doch Alltag. Mhm. Scheinbar ist das, was Alltag ist, nicht Gewalt. Mhm. Aber ja, es hat viel Gewalt gegeben in Worten, im Umgang miteinander, auf den Straßen, in den Schulen.
Wann hat es denn angefangen, dass Sie sich oppositionellen Gruppen angeschlossen haben?
Ich glaube, das muss in der 10. Klasse gewesen sein. Und zwar hier in Berlin unter Pfarrer Utisch, der später in den Westen gehen musste, in der jungen Gemeinde. Da haben wir das erste Mal Plakate gedruckt, Schwerter zu Flugscharen mit Siebdruck, da kann ich mich noch dran erinnern. Und er sagte damals schon, das könnte gefährlich werden, was für mich nicht so ein Problem war. Mein Vater war verstorben. Da war ich schon 12.
Also das Symbol der Friedensbewegung.
Das Symbol der Friedensbewegung, Schwerter zu Flugscharen. Und ich konnte eigentlich doch über meine Freizeit und über mein Leben selbst bestimmen. Ja.
Friedensbewegung, Umweltbewegung, Kirchenkreise, das waren ja nicht nur eben Lese- und Debattenzirkel, sondern Sie haben solche Aktionen durchgeführt. Was waren Sie da für ein Typ? Wie weit haben Sie sich rausgewagt? Wie bereit waren Sie, Gefahren einzugehen?
Mein Grund, dort mitzumachen, war, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich hasse es, wenn mir Vorschriften gemacht werden. Ich beuge mich gerne Regeln und ich kann sehr loyal sein und kann auch gut in Hierarchien arbeiten, solange ich jederzeit dort rauskommen kann und freiwillig dort drin bin. Und das war ich zu DDR-Zeiten nicht. Uns wurde überall Vorschriften gemacht, was für Kleider wir zu tragen haben, was für Musik wir zu hören haben und so weiter. Und das hat mich schon, glaube ich, als Kind aufgebracht. Das heißt, immer wenn mir so etwas begegnete, wenn man mir zum Beispiel sagte, du darfst dies und das nicht tragen, dann war in mir ein Druck, dagegen zu rebellieren. Habe ich dann dagegen rebelliert und bin ich dann festgenommen worden, dann war ich der größte Feigling, den man sich vorstellen konnte. Mhm. Ich habe immer wahnsinnige Angst gehabt, ins Gefängnis zu kommen. Ich habe damals meinen Freunden erzählt, sagt mir so wenig wie möglich. In den Verhören werde ich alles ausplaudern, weil ich ein großer Angsthase bin. Das hat eigentlich ganz wunderbar auch immer geklappt. Ich konnte mich dann da hinsetzen, konnte die 2, 3 Namen nennen und dann hat man mir angemerkt, mehr wusste sie nicht.
Also tatsächlich sind Sie nie ins Gefängnis gekommen. Sie haben verschiedene Geldstrafen aufgebrummt bekommen. Aber natürlich wurden Sie vor die Entscheidung gestellt oder ja, nicht Ihre Entscheidung, aber Sie mussten sich damit abfinden, dass Sie kein Abitur machen durften und erstmal nicht studieren durften.
1983 bin ich vorbestraft worden. Durch eine Geldstrafe ab einer gewissen Höhe war man vorbestraft und bin noch am selben Tag dann aus meiner Berufsausbildung mit Abitur rausgeflogen mit den Worten, Sie werden nie in der DDR an einer staatlichen Uni studieren können. Ja.
Ist da nicht eine ganze Welt für Sie zusammengebrochen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat sich abgezeichnet. Ich hatte schon einen Traum, Biologie zu studieren und zu promovieren, aber das wusste ich eigentlich, dass das wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert. Und ich habe mir, glaube ich, als 18-, 20-jährige junge Frau da noch nicht so eine Gedanken drum gemacht.
Und wie kam sie dann aufs Theologiestudium?
Ja, das ist schon ein interessanter Weg. Nachdem mein Vater gestorben war und meine Mutter mit sich selber zu tun hatte, habe ich ganz viele Menschen kennengelernt. Die haben mir auch vom Glauben erzählt. Und so bin ich dann zur Kirche gekommen. Und dann sagte mein Pfarrer in Kittendorf, der Georg Heidenreich, wenn du nicht Biologie studieren kannst, dann studiere doch Theologie. Du gehst gern mit Menschen um, du bist klug, du kannst gut mit Sprachen und so. Das wäre doch was.
Und das war kein staatliches Studium, das durften Sie.
So ist es. Es gab drei kirchliche Hochschulen zu DDR-Zeiten in Berlin, Naumburg und in Leipzig. Ich war am Theologischen Seminar Leipzig. Wir haben dort eine Art Fachabitur bekommen, ein Jahr Ausbildung in verschiedensten Fächern und durften danach Theologie studieren. Ja, und im Nachhinein hat sich das ja nur nicht als so negativ erwiesen.
1989 wurde der Druck im Kessel größer durch die Demonstrationen, aber auch durch die vielen Menschen, die die DDR damals über Ungarn, dann auch Tschechien verlassen haben. Sie waren bei großen Demonstrationen in Leipzig dabei. Fühlten Sie sich da durch die massenhafte Beteiligung geschützt oder hatten Sie da auch Angst, wie Sie es vorhin beschrieben haben, hier konkret, dass das Ganze böse umschlagen kann?
Angst. Die Angst ist immer mehr gewachsen und gleichzeitig der innere Druck, dagegen zu kämpfen. Es waren ja die Ausreisewilligen, die wirklich das Ganze zum Kippen gebracht haben, ist jedenfalls meine Einschätzung. Es war gleichzeitig dieser Druck des Staates, der immer höher wurde. Im September wurde zum Beispiel sogar die Grenze nach Tschechien zugemacht, also in die Tschechoslowakei. Und damit wurde der Druck unerträglich. Aber gleichzeitig wusste ich, wie der Staat zurückschlagen kann. Wir hatten das ja am Tiananmen-Massaker erlebt, das im Juni in China stattgefunden hatte. Und da hatte ja der Staat gesagt, wir werden genauso reagieren. Und das haben wir dem Staat zugetraut. Die Angst wuchs immer mehr.
Und dann aber bei dieser Riesendemonstration am 9. Oktober 1989, die ging friedlich aus. Was hatte sich mit diesem Tag verändert?
Also die ganze Innenstadt war umringt mit bewaffneten Organen. Das muss man wirklich wissen, das haben wir auch gesehen. Und es gibt in Leipzig so eine Art Stadtradio mit so Lautsprechern und plötzlich sprach Kurt Masur vom Gewandhaus. Und das erste Mal nahm quasi die öffentliche Seite, ich will nicht sagen der Staat, sondern die öffentliche Seite, die Demonstration war, die ja bisher verschwiegen wurden. Kurt Masur sagte, bitte Bürger, bleiben Sie friedlich. Ja, das war so der Grundtenor seiner Ansprache. Und wir standen mit offenem Mund da, dass diese Demonstration wahrgenommen wurde. Mhm. Und dann diese unglaubliche Geschichte, wie wir dort auf diese drei Reihen bewaffnete Leute, Entschuldigung, in meiner Erinnerung sind es drei Reihen, wie wir das wirklich waren, weiß ich nicht. Meine Erinnerungen sind da nur bruchstückhaft. Ich sehe immer nur ganz kleine Fetzen, wie jemand neben mir ruft durch ein Mikrofon, setzt euch hin, setzt euch hin. Und die ersten Reihen sich hinsetzen. Und ich stand in der ersten Reihe. Mhm. Und dann sitzt du einen halben Meter vor so einem ganz jungen, bewaffneten Menschen. Und dann schaltet alles aus. Du stehst wie neben dir.
Tut mir leid. Sie waren damals Mitte 20, ne?
Ich war 24. Mhm. Die nächste Erinnerung ist, dass die weg sind. Und die nächste Erinnerung ist nur, dass wir uns lachend, weinend, schreiend in den Armen liegen. Und in diesem Augenblick wussten wir, es ist vorbei. Es ist vollbracht. Die DDR ist durch.
Christine Bergmann hat uns gestern hier in der Sendung erzählt, dass das dann auch sofort nach Berlin überschwappte, auch ohne Smartphones. Und dass man auch da genauso aufgeatmet hat an diesem Tag, dem 9. Oktober 89. Wie haben Sie denn einen Monat später erlebt, den 9. November?
Diese Zeit zwischen dem 9. Oktober und dem 9. November ist eine Zeit, die man wirklich nicht nur in Tagen, sondern fast in Stunden schon messen muss. Gleichzeitig, ich war Theologiestudentin. Ich habe mein Studium immer ernst genommen und im Januar standen die Kirchengeschichtsexamen an. Und das sind ziemlich harte Examen und außerdem noch Hebräisch lernen. Das heißt, ich bin immer zu allen Veranstaltungen mit meinem Lehrstoff gegangen und habe nach wie vor die Lerngruppe weitergeführt. Das heißt, am 9. November saßen wir in unserer Lerngruppe und haben irgendetwas über lutherische Orthodoxie gelernt. Und nebenbei lief der Fernseher bis dann Nadja irgendwann sagte, was war das denn eben? Mhm. Dann haben wir das mitbekommen, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, nutzt ja nichts, wir müssen trotzdem weiter lernen.
Wir haben diese Woche schon häufiger darüber gesprochen, was das dann bedeutete, plötzlich in einer Demokratie zu leben. Also viele wussten damit ja gar nicht richtig, was anzufangen. Der SED-Staat hatte zwar alle gegängelt, aber auch alles geregelt. Demokratie, was bedeutete das für Sie?
Für uns von der Kirche war es ein unglaubliches Aufatmen, weil wir innerhalb der Kirche ganz viele demokratische Grundübungen gemacht haben.
Das finde ich interessant, dass Sie sagen Grundübungen.
Ja.
Weil darum ging es auch vorgestern im Gespräch hier. Ja. Mein Gesprächspartner sagte, das wurde verpasst, dass wir Demokratie lernen.
Absolut. Bis heute ist es ja so ein Problem, wie lernst du diskutieren, wie lernst du Kritik rüberzubringen, was ist eine Geschäftsordnung, wie wichtig sind allgemeine Regeln, das hatten wir doch alles nicht, das war doch alles vorgegeben. Innerhalb der Kirche gab es diesen ganzen sogenannten synodalen Prozess, Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, vom Ökumenischen Weltrat der Kirchen angeregt. Und in diesem synodalen Prozess haben sich ganz viele Gruppen gegründet. IG Menschenrechte, Arbeitskreis Solidarische Kirche. Und die haben von Grund auf gelernt, sich selber eine Geschäftsordnung zu geben, wie man viel Redner unterbricht, wie man Diskussionen macht, wie man parlamentarisch arbeitet. Das heißt, es ist nicht ganz von ungefähr, dass relativ viele aus der Kirche am Anfang da bei den runden Tischen mit bei waren, weil die hatten das geübt. Und es war eine qualvolle Übung. Also daran kann ich mich noch erinnern.
Ja, und auch, dass die ostdeutschen Politiker, die es höher geschafft haben, aus diesen Kirchenkreisen kamen.
Ja, ganz genau.
Wolfgang Thierse, Joachim Gauck, ja, Angela Merkel.
Weil die das geübt hatten. Mhm. Bei Angela Merkel, das würde ich nochmal rausnehmen, das ist nochmal eine Sondersituation, aber die, die innerhalb der Kirche entweder hauptamtlich oder ehrenamtlich gearbeitet haben, die haben vom Gemeindekirchenrat in den Kirchen angefangen bis hoch zur Synode in allen Gremien geübt, wie man miteinander diskutiert.
Nach dem Mauerfall haben ja viele die ostdeutschen Dörfer verlassen. Sie sind gezielt dorthin gezogen, nach Menz, in die Nähe des großen Stechlinsees in Brandenburg. Warum?
Ich hatte immer nur einen einzigen Traum. Ich möchte mal in einem Haus leben, wo ich die Tür öffne und vor meiner Tür ist eine Wiese. Und ich wusste von Anfang an, ich will raus aus der Stadt. Hab dann mit 16 Zootechnikerin gelernt, das würde man heute Rinderzüchterin nennen. Hab dann in Leipzig studiert und dann aber sofort dann 1992 aufs Land. Ich erinnere mich noch, wie meine Kirchenleitung fassungslos war. Alle wollten nach Berlin.
Ja, eben, oder weiter weg. Also die Grenzen waren offen.
Nee, das kam überhaupt nicht, gar nicht in Frage. Ich bin mit Leib und Seele Brandenburgerin, weil ich kann mir kein Leben vorstellen, wo es nicht nach Schilf und nach See und nach Angelkarren riecht.
Bis vor kurzem war Beate Wolf 25 Jahre lang Dorfpfarrerin im brandenburgischen Menz, einem 500-Seelendorf mit wie viel Gemeindemitgliedern?
600 Einwohner sind, sonst steigen uns hier die Menzer ins Studio. Ich habe ja zuletzt 13 Dörfer betreut mit insgesamt 600 Gemeindegliedern. Also ungefähr so 15-20% der Einwohner sind noch Kirchenmitglieder.
Wie haben Sie denn Ihren Beruf als Pfarrerin verstanden?
Für mich ist Glaube ein Grundbedürfnis des Lebens. Wir alle glauben an etwas. Wir glauben an die Menschenwürde oder wir glauben an die Hoffnung oder an die Liebe. Das sind alles unsichtbare Dinge und der Oberbegriff für mich ist Gott. Also ich verstehe meinen Beruf immer so, dass ich diese unsichtbaren Werte im Leben sichtbar mache, einfach durch meine Sprache, indem ich dem Unsichtbaren Worte gebe. Deswegen liebe ich Seelsorge. Ich war ja auch 10 Jahre Seelsorgerin im Gefängnis. Deswegen liebe ich Gottesdienste, in der eine klare und deutliche Sprache gesprochen wird und Gespräche mit Menschen, wo immer wieder die Überraschung kommt, dass ich Alltagssituationen religiös interpretiere. Das, glaube ich, ist auch ganz dankbar angenommen worden.
Viele versuchen ja in dem Engagement in der Kirche, die Leute über alle möglichen Freizeitangebote dazu zu bringen, zu Ihnen zu kommen. Von Ihnen habe ich aber einen interessanten Artikel gelesen, in dem Sie fragen, ist das Kirche oder kann das weg? Also ein Plädoyer dafür, innerhalb der Gemeinde nur das zu machen, worauf man wirklich Lust hat. Was für Erfahrungen waren denn diesem Aufruf vorausgegangen?
Wir haben nach der Wende natürlich unglaublich viele Gemeindeglieder in der Kirche verloren. Das waren aber auch viele Menschen, die gar nicht mehr wussten, dass sie noch Kirchenmitglieder waren und erst durch ihre Steuererklärung darauf hingewiesen wurden. Und dann haben wir manchmal ein bisschen hektisch ganz viele Angebote geschaffen, die aber nicht genuin kirchlich waren. Haben Jugendclubs gegründet und Wanderzirkel und Bastelkreise.
Das war auch wichtig auf dem Land.
Das war ganz sicher wichtig auf dem Land und war am Anfang auch absolut notwendig, weil die Kirche war, glaube ich, die wichtigste Zivilorganisation, die die Wende überlebt hatte. Aber nach und nach habe ich gemerkt, dass von der Kirche wirklich Spiritualität erwartet wird, Glaube und nicht Bastelzirkel. Und bis heute merke ich, dass wenn diese Angebote, die spirituellen Angebote, wenn die gut gemacht werden, dann werden die eigentlich auch angenommen. Aber wir verzetteln uns inzwischen in 20 Jahre alten Mütterkreisen, die wir nicht aufgeben wollen. Und deswegen hatte ich damals den Artikel geschrieben, bitte lasst weg, was sich überholt hat und wagt euch wieder zu dem zurück, weshalb wir mal Kirche waren, nämlich das Evangelium zu verkünden. Und ich glaube, die Leute wollen das immer noch hören.
Als Pfarrerin haben Sie das ja mit dem gesamten Spektrum der Gesellschaft zu tun, also vom Taufbecken bis zur Totenbahre, aber eben auch von links bis rechts. Bleiben wir beim Politischen. Wie gehen Sie als Pfarrerin damit um, wenn Sie mitkriegen, dass sich Leute radikalisieren? Sie sind in einer Familie, führen Gespräche, kriegen mit, da gibt es Probleme in der Familie. Die Mutter sagt, ich glaube, mein Sohn ist Neonazi.
Wir haben natürlich auf dem Land, vermutlich in der Stadt genauso, offen geäußerte Meinungen, die heute als politisch unkorrekt gelten. Nennen wir es mal so. Also jemand sagt zu mir zum Beispiel, das ganze Ausländerpakt muss raus. Dann stelle ich mich hin und frage, was macht dir Angst? Was macht dir genau Angst? Und solche Gespräche habe ich hundertfach geführt. Und dann wird erzählt, ja, geht nicht hier, Islamisierung des Abendlandes und Arbeitsplätze wegnehmen. Ich glaube, das Thema ist inzwischen ein bisschen durch, aber die passen nicht zu uns und so weiter. Und dann frage ich wieder, was stellst du dir eigentlich vor unter einer Islamisierung? Was wünschst du dir, was müsste passieren? Und glauben Sie mir, allein in diesem Ernst nehmen, was macht dir Angst? Was wünschst du dir? Was müsste passieren? Habe ich in den allermeisten Fällen eine Antwort bekommen, mit der ich gut leben konnte. Also ich erinnere mich noch, wie irgendjemand mal wütend sagte, man müsste die alle ins Flugzeug und über Afrika abwerfen. Und ich sagte zu ihm, würdest du denn also diesen Hubschrauber aufmachen und würdest du dann die Männer und Frauen und die Kinder rausschubsen? Würdest du es tun? Und er zögerte eine Weile und sagte, nein. Und du willst es aber, dass das hier die Polizei macht oder Armee? Nee, eigentlich auch nicht. Weil du vielleicht jetzt gerade ein Mistkerl bist, aber du bist nicht durchgeknallt. Und das reichte ihm, um mit mir zusammen über Alternativen nachzudenken. Und das, ja, das hat eigentlich in den meisten Fällen geholfen. Und in den Fällen, wo es nicht geholfen hat, ja, da war ich dann natürlich genauso hilflos. Aber das sind ganz wenige.
Ja. Uns rennt ein bisschen die Zeit weg, Frau Wolf. Ich möchte trotzdem noch kurz auf eine andere Station in Ihrer beruflichen Karriere kommen, nämlich die Gefängnisseelsorgerin. Das haben Sie ja auch einige Zeit gemacht. Was für eine Haltung haben Sie denn gegenüber Straftätern, auch vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrung als Straffällige in der DDR?
Die meisten Männer, es ist ja ein Männervollzug, es gibt ja nur relativ wenig weibliche Gefangene. Die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, haben eine Mischung gehabt zwischen wirklich einem dramatisch schlechten Elternhaus und richtig dummen Entscheidungen, die sie im Leben getroffen haben. Das heißt, die sind nicht unschuldig, sondern die haben ihre Entscheidungen so getroffen, dass sie am Ende dorthin geführt haben. Und das haben wir miteinander durchgesprochen, die ganze Kette ihrer Entscheidungen. Und sie wollten natürlich immer wieder die Schuld auf irgendjemanden schieben. Und meine Seelsorge war darin, wieder zurückzugucken und zu sagen, das war ihre Entscheidung. Welchen Gewinn hatten sie damals von ihrer Entscheidung und welchen Verlust haben sie heute? Das heißt, ich bin diesen Männern als Brüdern begegnet, ja, als Brüdern, zu sagen, okay, ich habe andere Entscheidungen getroffen, manches davon war auch ein Zufall und manches war ich selber gewesen. Und daraus haben sich in der Regel genau diese Augenhöhe-Gespräche ergeben, die ich eigentlich so liebe. Ich habe eine Menge gelernt von denen.
Was denn?
Die schönste Geschichte von einem Gefangenen. Frau Wolf, sagte er, Die Gesellschaft ist wie eine Gruppe Menschen, die über den Fluss des Lebens müssen, vom Geburt zum Sterben auf einem Floß oder schwimmend. 10% davon kann schwimmen, die können sie einfach, die schwimmen immer oben, egal was passiert. 80% schwimmt von toll bis gerade so Kopf über Wasser halten und 10% kann nicht schwimmen, sie werden es auch nicht lernen. Eine Zivilisation unterscheidet sich von einer Barbarei darin, dass sie diese 10% auf einem Floß hinter sich herzieht, einfach weil sie es kann. Und nun hören sie auf, über irgendwelche Hartz-IV-Empfänger zu meckern. Das hat wirklich mein Denken seitdem beeinflusst.
Sie haben vorhin angedeutet oder auch gesagt, dass die Wende für Sie eigentlich schon vollzogen war mit der großen friedlich beendeten Montagsdemo am 9. Oktober 1989 in Leipzig. Aber war der Transformationsprozess, der dann folgte, einer, den Sie sich so vorgestellt haben?
Ich habe mir gar nichts vorgestellt damals. Das muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Wir wollten etwas beenden. Wir hatten relativ wenige konkrete Vorstellungen, wie etwas wachsen sollte. Natürlich waren schon ganz viele kleine Blumen in der DDR gewachsen. Das glaube ich, vergisst man heute manchmal. Alternative Kindergärten oder Tagesstätten, alternative Wohnformen, Lebensformen. Es gab Kirche und Schwule und Vegetarismus und so. Aber das Ganze richtig in ein gesellschaftliches Konzept zu bringen, die ganzen alternativen Formen, ich glaube, das hatten wir uns so überhaupt noch nicht vorgestellt. Das Erste, was wir erlebten, war der komplette Zusammenbruch. Meine Erinnerung, wie das Diakonissenhaus in Leipzig den Aufruf am theologischen Seminar startete, bitte kommt zu uns ins Krankenhaus, alle, die irgendwas können. Und ich habe dort wochenlang als Pförtnerin, als Nachtpförtnerin gearbeitet, zum Teil des Geldes wegen, ist aber nicht nur, einfach weil dort solch eine Not war. Das war erstmal der große Zusammenbruch. Und dann kam dieser Aufbau, der war zum Teil erschreckend, weil dort wirklich sehr viele Verletzungen passiert sind, aber zum Teil natürlich auch faszinierend und beglückend.
Was ist eigentlich aus diesen ganzen Kontakten der Oppositionsgruppen, in denen Sie sich damals engagiert haben, geworden? Bestehen die noch heute? Gibt es da noch Beziehungen oder ist das dann doch alles weit auseinandergebrochen?
Ich bin eine, die relativ selten zurückguckt. Ich mag keine Jahresfeiern. Ich habe wenig Kontakte gehalten. Ich hatte so viel Neues, dass ich einfach keine Lust hatte, mich mit dem Vergangenen zu beschäftigen. Aber ich weiß aus vielen Veröffentlichungen, dass viele Leute, die ich mit Namen kannte, dass die dann irgendwelche Initiativen gegründet haben, die die Geschichte bewahren sollten. Meins ist es nicht.
Beobachten Sie eigentlich immer noch viel Ostalgie?
Ja, tatsächlich. Da werden Legenden gebaut. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die sagte, es gab doch bei uns alles zu kaufen. Ich weiß gar nicht, warum die gemeckert haben. Die war mein Jahrgang. Die war in Berlin-Prenzlauer Berg groß geworden. Und ich sagte, ja, wir Berliner waren sicher besser versorgt. Aber nein, es gab nicht alles zu kaufen. Und man konnte nicht reisen. Also, doch, natürlich konnte man reisen. Das war nur teuer. Ich war fassungslos und stand mit offenem Mund da.
Ja, aber was steckt dahinter? Nach was sehnen sich die Menschen zurück?
Man sehnt sich nach einer Geborgenheit, wie sie scheinbar im Sozialismus war. Wir hätten doch alle so schön miteinander gearbeitet. Ich habe gesagt, nee, wir waren voneinander abhängig. Ich musste diesem blöden Typen, der die Reifen verkauft hat, immer freundlich begegnen, weil ich sonst keine Reifen bekommen habe. Gott sei Dank muss ich das heute nicht mehr. Heute kann ich die einfach kaufen, die Dinger. Also diese scheinbare Geborgenheit verbunden mit der großen Freiheit, die wir heute haben. Na, das haben sie doch eigentlich auch in Biografien ganz oft. Ich möchte frei entscheiden können, aber gleichzeitig soll Mama und Papa für mich sorgen.
Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Kirche war für Sie ja zunächst Kirche im Widerstand. Wie war das denn nach der Wiedervereinigung? Mussten Sie da auch erstmal die Gepflogenheiten der Westkirche kennenlernen?
Aber ganz gewaltig. Ich bin ja erst mit 15 zur Kirche gekommen und ich kannte doch nur diese ganzen alternativen Geschichten, die ganze Freiheit, die ganze Offenheit für alternative Lebensweisen, für Diversität. Und dann merke ich, dass ein Großteil der Kirche ganz konservativ ist und Homosexualität ablehnt und gegen Schwangerschaftsabbruch ist und so. Das war schon ein ganz schöner Schock für mich gewesen. Ja, da musste ich mich sehr umstellen und habe zwischendurch auch sehr überlegt, ist das noch meine Kirche?
Also da reden Sie vor allen Dingen von der katholischen Kirche?
Nee, da rede ich von der evangelischen Kirche. Da rede ich von unseren Partnern. Wir sind ja schon zu DDR-Zeiten ganz stark verpartnert gewesen mit westdeutschen Landeskirchen, zum Beispiel die Brandenburger Kirche mit der Bayerischen Kirche, die uns wirklich großartig unterstützt haben, aber in die DDR rübergekommen sind doch eher so die linken Alternativen. Und dann haben wir die ganzen anderen kennengelernt und das war die Mehrheit gewesen. Kirche Anfang der 90er Jahre war in weiten Teilen konservativ, evangelische Kirche. Und das war für uns eine doch sehr überraschende Erfahrung.
Frau Wolf, seit 2 Wochen arbeiten Sie jetzt also noch frisch als Polizeiseelsorgerin, kommend von der Gefängnisseelsorge. Ist das jetzt ein Seitenwechsel oder nur ein Perspektivwechsel?
Ich erinnere mich noch an meinen letzten Gottesdienst in der Justizvollzugsanstalt Vulko, als ein Gefangener sich vor mir aufbaute und mit tiefer Stimme sagte, Verräter! Und ich sagte, Verräterin, so viel Zeit muss sein. Ja, es ist ein Seitenwechsel. Nein, eigentlich ist es kein Seitenwechsel. Ich bin gern dort, wo die Grenzen sind. Ich habe Gespräche mit Gefangenen geführt, wie ich es vorhin erklärt habe, auf Augenhöhe. Und warum ich mich zur Polizei beworben habe, ich erlebe, dass die Polizei inzwischen der Lieblingsfeind ist, da wo man seine eigene Lebensweise nicht mehr überprüfen möchte. Da nehmen wir einfach die Polizei als Feind. Und immer wenn irgendwo eine Ungerechtigkeit ist, eine Diskriminierung ist, dann habe ich einfach Lust, dorthin zu gehen und die Menschen zu stärken. Deswegen jetzt bei der Polizei und insofern sehe ich das eigentlich gar nicht als Seitenwechsel.
Polizeiseelsorgerinnen, die sieht man ja manchmal auch im Krimi, direkt am Tatort. Also wenn die Polizei es mit Mord und Totschlag zu tun hat, kommt sowas auch auf Sie zu?
Ja, das kommt auch auf mich zu. Da gibt es Einsatznachsorgeteam in Brandenburg. Es gibt ja die Notfallseelsorge, die kümmert sich um die Opfer und das Einsatznachsorgeteam kümmert sich um die Rettungssanitäter, Polizisten, Feuerwehrleute. Und da werde ich selbstverständlich Mitglied sein und in diesem Rahmen dann auch Einsatznachsorgebetreuung machen. Das wird aber nicht das Einzige sein.
Sondern?
Hauptaufgabe bei mir ist der Ethikunterricht an der Polizeihochschule Oranienburg, wo ich jetzt schon die ersten richtig guten Erfahrungen gemacht habe, weil ich denke, das ist die Grundlage für die Polizisten. Die kriegen alles Mögliche beigebracht, wie man Tatort sichert und sich selber verteidigt, kriegen sie auch beigebracht, wie sie sich selber schützen, seelisch und psychisch und so. Das wäre dann wohl meine Aufgabe, also der Ethikunterricht. Und dann natürlich richtig die Seelsorge an Polizisten, unabhängig von irgendwelchen Einsätzen. Stress mit Freunden, Stress mit der Ehefrau, Stress mit allen möglichen. Redet mit mir, ich rede mit euch auf Augenhöhe.
Jetzt könnte man denken, Beate Wolf liest in ihrer Freizeit am liebsten Krimis. Aber nein, es sind Fantasy-Romane. Ich muss Ihnen sagen, mir fehlt dieses Gehen. Erzählen Sie mir, was Sie an diesen magischen Welten interessiert.
Terry Pratchett war der erste Autor, den ich noch zu DDR-Zeiten kennengelernt habe. Terry Pratchett ist zum Ritter geschlagen worden. Im englischen und amerikanischen Bereich gibt es ja auch nicht den Unterschied zwischen Fantasy, leichter Literatur und seriöser Literatur oder sowas. Das gibt es, glaube ich, nur in Deutschland. Terry Pratchett beschreibt in jedem seiner Romane ein politisches, philosophisches, soziales Problem.
41 hat er geschrieben, die Scheibenwelt-Romane.
Ja, die Scheibenwelt. Da geht es in einem Roman nur um Rassismus, im nächsten Roman nur um, was ist Strafe eigentlich, und im nächsten Roman um Gerechtigkeit, um Manipulation. Jeder Roman hat ein Thema. Und das wird so fantastisch aufbereitet. Wenn Sie das nicht mit Fantasy machen, also nicht mit, sagen wir mal, mit Hexen oder mit Zauberern, dann greifen Sie auf zum Teil ganz schön auch abgegriffene Worte zurück, die ganz andere Assoziationen auslösen. In der Fantasy können Sie sich völlig frei bewegen und können das Thema so bearbeiten, wie Sie es wollen. Also ich kann eigentlich allen nur empfehlen, lesen Sie Terry Pratchett. Mindestens.
Beate Wolf, freuen Sie sich noch diesen Berlin-Ausflug wieder auf Menz?
Ja, ich freue mich immer, immer auf Menzen.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke, dass ich hier sein durfte.